Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Willi Hirsch. Hallo Willi.
Hallo und danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Willi, du warst gerade noch schwimmen. Wie lief's und was stand auf dem Plan heute?
Ein bisschen zäh, so nach dem Wiedereinstieg. Hatte jetzt vor 2 Wochen eine kleine Nasen-OP, einen kleinen medizinischen Eingriff. Nichts weiter Dramatisches, aber dann 2 Wochen nichts gemacht. So ein bisschen die Off-Season quasi drangehangen und ein bisschen zäh, aber es wird wieder. Jetzt war es 4. Schwimmen die Woche. Es wird besser.
Du hast ja noch die 73-WM gemacht, ganz am Ende vom vergangenen Jahr. Wann bist du dann wieder ins Training eingestiegen oder wie lange bist du schon wieder dabei?
Also richtig mit einem strukturierten Plan seit dieser Woche. Und wir haben uns so dafür entschieden, dass wir einfach danach, nach dem Wettkampf so ein bisschen nach Lust und Laune trainieren, eben mit dem Wissen, dass halt die OP ansteht und danach erstmal wirklich gar nichts gemacht werden kann. Und deswegen haben uns auch die Zeit genommen und jetzt so seit dieser Woche, Anfang dieser Woche, seit Montag wieder im strukturierten Training.
Sehr schön. Dann kann einer erfolgreichen Saison ja quasi nichts mehr im Wege stehen.
Genau, hoffentlich.
Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen oder dich noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen oder einmal erzählen, wie du so zum Triathlon auch gekommen bist.
Sehr gerne. Ich bin Willi Hirsch, wie man unschwer herausfinden konnte. Bin jetzt seit 1-2 Jahren, 2 Jahren auf den längeren Distanzen unterwegs, davor diesen klassischen Weg gegangen über die ganzen Kurzdistanz, Sprintdistanzen, Europacups, Bundesliga-Rennen, relativ frühzeitig schon zum Triathlon gefunden, so seitdem ich denken kann, also schon immer irgendwie Triathlon gemacht, und dann hat sich das so nach und nach irgendwie aufgebaut vom einfachen Just-for-Fun-Training, sage ich mal, bis zum Gang zur Sportschule in der 7. Klasse hier in Halle. Und dann fing es eigentlich an, leistungssportlich zu werden. Die ersten Teilnahmen an deutschen Meisterschaften, dann wurde es irgendwie international mit Junioren-Europacups und dann so den Weg irgendwie gegangen zur Bundesliga, erste Bundesliga gestartet und ja, jetzt irgendwie bei den längeren Distanzen angekommen.
Ja, du hast dich dann ja so in der Corona-Zeit dafür entschieden, irgendwie auf die Mittel- und Langdistanz auch zu gehen. Du hast ja bei der Hölle von Kuh, glaube ich, deine erste Mitteldistanz gemacht.
Genau.
Was hat dich irgendwie dazu bewegt, das dann auch diesen Schritt zu gehen?
Das war bei mir tatsächlich so, kam Corona genau zu der Zeit, wo man quasi aus dem U23-Bereich so in den Elite-Bereich irgendwie übergegangen ist. Und dann waren ja mangels Wettkämpfen irgendwie, hatte man da nicht so wirklich Chancen, sich da irgendwie zu zeigen. Die ganzen Wettkämpfe, die stattfanden, waren ziemlich voll. Da ist man schwer reingekommen, einfach wenn man halt schlecht platziert war im World Ranking oder wenn man da einfach halt eine U23 diesen Switch gemacht hat. Und ja, da haben wir einfach entschieden, irgendwie zu sagen, hey, lohnt sich das jetzt auch vor allem finanziell einfach, weil es dann doch irgendwie ein Investment ist, wenn man nicht irgendwie in den Kaderstrukturen drin ist. Und dann haben wir einfach geschaut, wo sind die Alternativen, und ja, dann ging es eigentlich ziemlich schnell irgendwie Richtung Mitteldistanz und haben uns dann da irgendwie so ein bisschen versucht.
Gibt es irgendwas, was du aus deiner Zeit auf der Kurzdistanz gelernt hast für Rennen auf der Mittel- und Langdistanz? Was hast du so direkt irgendwie übertragen können oder was war auch neu für dich dann erstmal?
Ja, neu, also ich glaube, das kennt jeder, der diesen Schritt macht oder der irgendwie gewohnt ist, so in der Gruppe zu fahren bei Europacup, wo es wirklich schnell ist, in einer Stunde ist man irgendwie fertig. Ich meine, ich hatte bis dato einfach auch, weil es nicht mehr irgendwie abverlangt wurde, kaum olympische Distanzen gemacht. Ich glaube, ich habe eigentlich 2 oder 3 olympische Distanzen, davor alles halt oder sonst nur Sprintdistanzen oder dann halt eben gleich längere Distanzen. Das war natürlich eine Umstellung. Vor allem dann eben die Länge der Distanz und einfach das Zeitfahrrad irgendwie, das war alles so ein bisschen tricky. Ich glaube, was mir entgegenkam, was ich auch jetzt noch merke, einfach dieser Background aus der Kurzdistanz, vor allem auch die Wechsel, die jetzt irgendwie so, das hat man irgendwie drauf. Das Schwimmen, klar, das ist halt jetzt irgendwie echt ein Vorteil, wenn man da irgendwie dieses qualitativ hohe Schwimmen oder wenn man das einfach verträgt, die hohe Belastung, die man einfach mitbringen muss aus der Kurzdistanz, weil die braucht man, um da irgendwie bestehen zu können. Ja. Und der Rest kam dann so Stück für Stück irgendwie so auf Thema Verpflegung, Thema Aerodynamik, so auf was ist zu achten, wie teilt man sich das Rennen ein. Es ist ja halt, gut, mittlerweile ist es irgendwie schon so, jetzt vor allem nach der WM irgendwie, dass es von Anfang an Vollgas ist, auch auf der Mitteldistanz, dass es irgendwie keine Zeit mehr gibt zum Ausruhen, aber klar, so diese Renneinteilung und dass halt ein Rennen eben noch nicht verloren ist, wenn man mal irgendwo 2-3 Sekunden hergeschenkt hat oder wenn man irgendwie mal nicht aufmerksam war, das war so ziemlich neu, also ziemlich Neuland für mich.
Mhm. Ja. Ist es dir irgendwie schwer gefallen, dich so von der Kurzdistanz zu verabschieden und das irgendwie so hinter dir zu lassen?
Ich glaube, ich habe einen ganz guten Zeitpunkt gefunden irgendwie. Ich hatte halt dann nochmal in der Saison 22 auch ganz gute Bundesliga-Ergebnisse, wo es dann irgendwie auch mehrmals irgendwie in die Top 10 ging und dann auch im Gesamtranking irgendwie echt weit nach vorne ging und ich gemerkt habe, krass, okay, man ist doch nicht so weit weg, wie man irgendwie gedacht hat, oder man hat jetzt nochmal diesen Sprung gemacht, vor allem auch läuferisch. Und dann standen ja, oder hatte ich mich in dem Jahr 2022 für die Studenten-Weltmeisterschaften qualifiziert oder wurde dafür nominiert. Und ja, das war irgendwie dann so ein versöhnlicher Abschluss, irgendwie nochmal so eine Reise mitzumachen irgendwie, das alles so ein bisschen klar, es war jetzt in Anführungsstrichen nur die Studenten-WM, aber irgendwie war es doch ganz cool, nochmal so für Deutschland und irgendwie alles drum und dran, das so mitzunehmen, das. Und ja, dann tat es mir jetzt nicht so schwer, irgendwie diesen Wechsel zu vollziehen, zumal es ja dann auch irgendwie relativ schnell ging mit den ersten Erfolgen irgendwie, dass ich da nicht so lange gebraucht habe, irgendwie einen Fuß zu fassen, glücklicherweise. Genau, also fand ich, oder habe ich mich da eigentlich ziemlich schnell mit zurechtgefunden. Und ich meine, es war ja auch ein Entschluss, den ich irgendwie mir selber irgendwie eingestehen musste, oder zu sagen, okay, es reicht jetzt dann doch vielleicht nicht, oder der Schritt nochmal wirklich um die Weltspitze auf der Kurzdistanz dorthin zu kommen, das ist doch sehr, sehr viel Investment. Und deswegen, ja, war ich damit völlig fein mit diesem Schritt.
Ja, bei der Kurzdistanz ist natürlich auch immer die Frage, was ist mit den Olympischen Spielen? Ist es also das hätte dich wahrscheinlich doch gereizt, oder?
Ja, ich glaube, das ist so der Traum von jedem, der irgendwie mit dem Sport dann doch leistungssportlich anfängt oder dann wirklich versucht, da über die Europacups, Weltcups so die ganzen Punkte zu sammeln. Ich glaube, da ist das große Ziel Olympia irgendwie, auch wenn es natürlich schwer greifbar ist oder in weiter Ferne ist. Da will man, glaube ich, trotzdem irgendwie teilnehmen und das hat man immer im Hinterkopf. Ja, ist jetzt schade, dass es dann vielleicht doch nicht geklappt hat, aber da muss man, glaube ich, auch irgendwann realistisch sein. Und da die Chancen abwägen, lohnt sich der Aufwand. Und dann ist ja immer noch das Fragezeichen, schafft man es überhaupt dorthin, auch wenn man vielleicht die Leistung bringt oder wenn man dann im erweiterten Kreis dessen ist. Das ist ja dann von dieser kleinen Triathlon-Bubble nochmal eine kleinere Bubble, um überhaupt dazu zu gehören. Und dann schafft man es nochmal diesen Sprung quasi, sich wirklich dann zu qualifizieren für Olympia.
Ja.
Deswegen, nee, ist das schon gut so.
Ich weiß von Nicolas Mann, dass der früher, glaube ich, nie Bock hatte auf Kurzdistanz und eigentlich schon immer auf Mittel- und Langdistanz gehen wollte und eigentlich nur Kurzdistanz gemacht hat, weil er es machen musste. Wie war das bei dir? Wie hast du so, ich weiß nicht, 2017, 2018, als du noch wirklich richtig auf der Kurzdistanz unterwegs warst, wie hast du da auf die längeren Distanzen geguckt?
Ja, da war eigentlich für mich nur so das Thema, entweder Hawaii war irgendwie präsent, das hat man sich irgendwie angeschaut, so was von der Langdistanz, oder halt Challenge Rot, das hat man irgendwie wahrgenommen. Aber ansonsten war das für mich tatsächlich gar nicht so präsent. Also man hat ja irgendwie dann doch genug Rennen, die man selber irgendwie bestreiten wollte, oder hatte so dieses Ziel, dann so über diese ganzen also Europameisterschaften sich irgendwie vielleicht zu qualifizieren, U23, EM, WM, die ganzen Sachen. Das war eigentlich so das Ziel. Dann natürlich die Bundesliga, die auch da wirklich ganz oder mir ganz gut getan hat, weil es ja auch viele Rennen sind, wo man sich irgendwie Jahr für Jahr noch weiter nach oben schieben kann, wo man die Entwicklung auch ganz gut irgendwie so festhalten kann. Und deshalb, nee, habe ich so an diese ganzen Mitteldistanzen eigentlich so gar nicht richtig drüber nachgedacht. Und Langdistanz war halt so diese klassischen Rennen, die man kannte, waren so präsent, aber Thema Langdistanz war eigentlich eher nicht so im Vordergrund bei mir.
Ja, und Langdistanzler hast du wahrgenommen als richtige Athleten oder als die sind nur auf der Langdistanz unterwegs und da ist gar kein richtiges Racing?
Nee, doch, also gut, ich hatte eigentlich gar kein Bild irgendwie. Also es waren halt für mich genauso
Ja.
Triathleten wie alle anderen. Und ich glaube, gut, wer dazu beigetragen hat, natürlich an Frodeno irgendwie, als er dann diesen Schritt gemacht hat. Ich glaube, dann war die Aufmerksamkeit, lag dann auch aus deutscher Sicht, glaube ich, nochmal ein Stück weit mehr auf diesem ganzen Langdistanzthema. Und ja, da hat man so ein bisschen sich dafür auch damit auch auseinandergesetzt. Aber nee, das war von Anfang an, waren das irgendwie, ja, gleichwertige Athleten, sag ich mal. Also da gab es für mich keinen Unterschied.
Du hast die vergangenen Jahre ja noch BWL studiert und du hast Anfang letzten Jahres hast du ja deine Bachelorarbeit auch abgegeben.
Genau.
Und du hast dich ja deswegen auch nicht wirklich als Triathlon-Profi bezeichnet, oder?
Ja, also Profi ist für mich jemand, der wirklich zu 100% von dem, was er macht, leben kann. Und das halt wirklich als sein Hauptaugenmerk. Also ich finde, Leistungssport betreiben irgendwie irgendwo alle. Auch mittlerweile sehe ich da auch gar keinen Unterschied mehr zwischen den Altersklassenathleten und den Profiathleten, weil das ist irgendwie, wenn man jetzt schaut, wenn man 15, 20 Stunden regelmäßig die Woche trainiert, ist das für mich auch Leistungssport irgendwo. Und genauso Profi ist für mich jemand, der wirklich zu 100% für den Sport lebt, davon leben kann. Ja, und ich sehe mich, also klar, auf ein paar Blatt Papier bin ich ein Profi-Triathlet, aber ich denke, eher passt ganz gut, wenn man sagt, man ist Hochleistungssportler. Das sind, finde ich, für mich nochmal so zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, hat sich das jetzt irgendwie oder deine Sichtweise auf dieses Thema, hat sich das irgendwie jetzt auch im Verlaufe des letzten Jahres verändert oder hat sich da was entwickelt?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt auch durch die Erfolge, die dann irgendwie mittelfristig dann jetzt dazu kamen, hat sich schon der Fokus weitaus mehr irgendwie auf den Sport an sich gerichtet. Und ich merke das jetzt auch durch die ganzen Wettkampfreisen. Und dann, wenn ich mir jetzt allein schon die Saisonplanung so für dieses Jahr grob anschaue und jetzt irgendwie so die ganzen Trainingslagerreisen, was dann so ansteht, das nimmt halt natürlich dann so viel Raum irgendwo ein, dass dann der Fokus ganz klar auf nur auf dem Sport irgendwie liegen muss. Und ich denke, man muss auch diesen Schritt letzten Endes gehen, um dann wirklich an der Weltspitze anschließen zu können oder einfach diesen Schritt gehen zu können, weil die da vorne irgendwie rumtanzen, die da irgendwie Siege einfahren, das sind alles Profisportler. Ich denke, da werden die wenigsten noch irgendwie nebenbei was machen, sondern sich wirklich 100%, 110% auf den Sport fokussieren können. Und ja, das ist halt das, was ich auch irgendwie anstrebe, was mein Ziel ist, was ich die Saison tatsächlich auch probieren will, wirklich, dass ich mich zu 100% auf den Sport fokussieren kann. Genau. Und dann mal schauen, wie das wird.
Du bist ja auch jetzt schon länger Mitglied im Team Hotel Jakob. Wie ist das damals zustande gekommen?
Ich war tatsächlich schon vor meiner Zeit auf der Langdistanz, Mitteldistanz war ich schon ein paar Mal irgendwie dort, zwangsläufig, oder irgendwie durch meinen ehemaligen Trainer, den Ben Retzel, war irgendwie der Kontakt, weil er auch mal Landestrainer war jetzt hier vom Verband und darüber irgendwie war man dann eh in Kontakt und dann kannte man sich. Und als ich dann auch gesagt habe, okay, ich will jetzt den Schritt wagen auf die längeren Strecken, hatte ich dann irgendwie da angefragt, ob da die Möglichkeit besteht. Und das hat sich dann glücklicherweise ergeben. Und jetzt, ja, bin ich tatsächlich schon, ja, wie viel? Viertes Jahr, fünftes Jahr? 21, 22, ja, jetzt gehe ich jetzt ins fünfte Jahr für das Team. Mega cool, dass das so langfristig irgendwie hält.
Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man oder wie sieht diese Teamstruktur aus und wie wird man auch in dem Team unterstützt?
Ja, prinzipiell schaffen sie, glaube ich, einfach die Grundlage, dass man sich um möglichst wenig drumherum irgendwie kümmern muss, dass man sich nicht so viel Gedanken machen muss. Also wir werden materialtechnisch sehr, sehr gut ausgestattet. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ein gewisses Netzwerk, um da irgendwie hier und da Kontakte zu knüpfen. Machen viele Dinge leichter, wie gesagt, weil man eben die Teampartner hat, dass man sich da nicht selber irgendwie versorgen oder kümmern muss. Das ist natürlich schon mal so die Grundlage, dass man so ein bisschen unabhängiger wird oder ein bisschen mehr, ja, Richtung Profisport denken kann auf jeden Fall und bieten da ja, eigentlich so, oder senken diese Eintrittsbarriere auf jeden Fall sehr, sehr stark und kümmern sich auch um viele Sachen, übernehmen viele Sachen. Genau.
Das Team Hotel Jakob hat ja auch einige Sponsoren. Wie sieht das dann mit der eigenen Sponsorensuche aus? Kannst du dann da noch aktiv werden oder musst du quasi in Anführungsstrichen auf die Partner vom Team, zurückgreifen?
Nee, natürlich hat so ein Team dann auch seine Verpflichtungen. Es ist ja auch so wie im Radsport oder wie überall. Darüber bin ich auch dankbar, dass wir diese Partner haben und dass da auch wirklich ein sehr, sehr guter Austausch mit den Partnern und den Athleten, dass das jetzt nicht nur alles übers Team läuft und gesagt, okay, ihr bekommt jetzt das, das und das, sondern dass man da auch so ein bisschen selber mitgestalten kann, selber den Kontakt knüpfen kann zu den Leuten. Klar, man ist da so ein bisschen restriktiert irgendwie, dass man halt nicht jetzt viel Auswahl hat, aber andererseits mit dem Material, was wir haben, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Deswegen ist da jetzt für mich erstmal jetzt kein Punkt, wo ich sage, okay, da gibt es jetzt noch Verbesserungspotenzial, sondern man ist da schon sehr, sehr gut aufgehoben.
Siehst du das irgendwie manchmal so als eine Art kleineres Team im Vergleich irgendwie zum Team Erdinger zum Beispiel, wo jetzt auch deine ehemalige Teamkollegin und auch gute Freundin Caro Pole hingewechselt ist?
Doch, auf jeden Fall. Es ist schon kleiner, auch mit ihren Mitteln, die sie haben, aber dafür stehen die echt zu 110% dahinter. Das wissen sie auch, das wird auch so kommuniziert. Und natürlich gibt es halt Teams, die einfach mehr Budget haben, die größer sind. Ich glaube, das gibt es überall, wenn man jetzt zum Beispiel im Fußball guckt oder im Radsport. Das hat man überall. diese Differenzen, aber verstecken muss sich das Team oder auch die Leute hinter dem Team überhaupt nicht, weil das, was dort für Arbeit geleistet wird. Ich meine, man gibt ja den Leuten oder den Profis oder die an dieser Schwelle stehen zwischen, also von Amateur zu Profisport, geben die Möglichkeit, das so auszuleben und nehmen da schon sehr, sehr viel ab. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr viel wert. Aber klar, gibt es immer größere Fische im Teich, oder wie man das so sagt.
Ja, das stimmt. Dann lass uns mal ein bisschen über deine vergangenen Saisons reden. In 2023 hast du 8 Rennen gemacht und bist dabei 6-mal aufs Podium gekommen. 24 hast du 6 Rennen gemacht und warst 3-mal auf dem Podium, hast dann noch an der 73 WM teilgenommen und dich für die Ironman WM qualifiziert beim Ironman Barcelona. Welche Saison war für dich erfolgreicher, würdest du sagen?
Ich glaube tatsächlich, es ist schwer zu sagen, weil irgendwie die Saison 24, so wie sie jetzt passiert ist, ist glaube ich, oder auch mit dem Wissen oder mit dieser Einstellung, die ich in die Saison gegangen bin, bin ich, also dafür ist die Saison 23 verantwortlich. So jetzt rein erfolgreich auch mit den WM-Rennen und den beiden WM-Qualis für dieses Jahr, ist glaube ich die 24er-Saison doch ein Stück weit erfolgreicher, auch halt mit dem Langdistanzrennen, den beiden in Frankfurt und dann mit dem Debüt in Frankfurt und dann der zweiten Langdistanz in Barcelona. Was mir jetzt auch eben diesen Schritt wirklich zum Vollprofi ermöglicht. Ich glaube, da hat die Saison 24 ja da viel viel geebnet für den weiteren Weg.
Ja. Du hast den Ironman Barcelona angesprochen. War das, oder hast du das Gefühl, dass der irgendwie so, dass dein Breakthrough-Rennen war für die Zukunft auch?
Ich glaube für die Langdistanz auf jeden Fall definitiv, aber ich glaube, in Frankfurt habe ich mich auch jetzt gar nicht so verkehrt präsentiert.
Ja,
Klar,
auf
es
jeden
ist
Fall.
halt die erste Langdistanz, da kann immer viel passieren. Was dann hinten raus so ein bisschen gefehlt hat, das wussten wir auch ein Stück weit, weil einfach die Umfänge gefehlt haben aus dem Frühjahr, aus der Vorbereitung, es da auch gesundheitlich einfach so ein paar Probleme wieder gab, wie auch in der Saison 23. Aber doch, ich würde schon sagen, dass mit der Leistung auch über die Distanz in Barcelona, auch mit der Zeit dann irgendwie, auch wenn Zeit natürlich immer schwer zu greifen sind, schwer zu vergleichen sind. Aber ich glaube, so dieses gesamte Rennen, glaube ich, hat da schon meinen Namen ganz gut irgendwie, denke ich mal, auf die Karte so gesetzt. Oder jetzt wahrscheinlich wissen die Leute auch jetzt so, wer ich bin. Und davor, klar, hat man wahrscheinlich den Namen schon mal irgendwo gehört, eben durch die Erfolge auf den 73 dann. Aber so eine Langdistanz hat ja dann, glaube ich, doch schon noch mal ein bisschen mehr Wichtung in der Bedeutsamkeit.
Ja, also du hast ja auch vorher schon Rennen gewonnen. Ich erinnere mich an den 73 in Gdynia zum Beispiel, wo du ja, ich glaube 23, in der Saison 23 war das ja auch, wo du gewonnen hast. Oder in Posen, den Ibiza Half Triathlon hast du ja auch gewonnen. Also es war ja nicht so der erste irgendwie Erfolg.
Ja, nee, auf jeden Fall, aber ich glaube, die Rennen sind halt als solche. Ich meine, es sind dann halt doch in Anführungsstrichen nur irgendwelche Mitteldistanzen. So, und wenn man dann so eine Langdistanz dann doch auf dem Podium finisht, ich glaube, das hat dann, also da guckt man dann nochmal eher drauf. Und deswegen glaube ich, war das ein ganz gutes Rennen oder ein ganz guter Einstieg so jetzt in die ganze
Und
Saison.
du und Jan Stratmann, ihr hattet euch ja auch im Vorfeld eine gute Taktik zurechtgelegt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man so ein sehr identisches, ähnliches Stärken-Schwächen-Profil hat, dann wäre es, glaube ich, auch, und vor allem, wenn man sich auch irgendwie kennt und ganz gut miteinander auskommt, dann glaube ich, wär's blöd, wenn man da nicht irgendwie gemeinsam versucht, irgendwas im Rennen zu bewerkstelligen. Und hat ja dann glücklicherweise ganz gut gepasst, weil es dann ganz gut aufgegangen, die Taktik. Also scheint man doch einiges richtig gemacht zu haben im Vorfeld. Auch unsere Trainer, die sich ja da beide auch ausgetauscht haben, ihren Plan gemacht haben, nee, da kam schon ziemlich viel, ziemlich gut zusammen an dem Tag.
Wie siehst du so dein Stärken-Sprechen-Profil, jetzt wo du es ansprichst, so auch also in Anbetracht, wie die Rennen heutzutage ausgetragen werden? Also du bist ja einer der besten Schwimmer und du bist auch ein sehr guter Radfahrer. Das heißt, du bist ja erstmal irgendwie 70% des Rennens irgendwie an der Spitze unterwegs. Siehst du das als Vorteil für dich?
Auf jeden Fall, weil tendenziell ist der Druck vor dem Rennen jetzt bei mir wahrscheinlich nicht so groß, eben mit dem Wissen, dass man ein guter Schwimmer ist und dass man zu 90, 95% wahrscheinlich schon vorne mit in der Spitzengruppe rauskommt. Ich meine, gut, jetzt die WM hat gezeigt, dass es dann auch nochmal wieder Konstellationen geben kann, oder dass man sich nicht auf seine Stärken verlassen kann, sondern dass man echt immer bereit sein muss. Aber tendenziell, glaube ich, nimmt das so ein bisschen den Druck vom Start, weil man einfach weiß um seine Stärken und dass man tendenziell halt, wie gesagt, von Anfang an mit dabei ist. Genau, und das gibt so ein bisschen die nötige Ruhe. Und tendenziell fängt das Rennen dann auch eher beim Radfahren bei mir an. Genau.
Wie sieht es bei dir gerade mit dem Laufen aus? Du hattest ja auch mal Probleme mit einem Ermüdungsbruch im Fuß. Wie kommst du gerade so mit dem Laufen zurecht?
Ja, ich glaube, tendenziell klar ist das, wenn man sich so mal auf die Stärken und Schwächen schaut, tendenziell die größte Schwäche, die ich habe, das Laufen, wobei ich auch schon einige, auch in den 73-Rennen Halbmarathons hatte, irgendwie mit einer unter 70 Minuten Zeit. Ich glaube, da ist man bei vielen Rennen auch mit vorne dabei und jetzt auch in Barcelona mit dem Marathon irgendwie um die 2:40, zeigt auf jeden Fall, dass das jetzt dass da nicht mehr viel fehlt nach vorne. Wir wissen auch, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, mein Trainer und ich, dass da eben noch viel Potenzial war, weil wir einfach vorsichtig waren mit den Umfängen, weil das irgendwie alles so ein bisschen langfristiger natürlich halten soll und wir da jetzt nicht mit einer Hauruck-Aktion da brutal viel Laufkilometer abreißen, sondern das Stück so uns da so Stück für Stück rantasten, eben auch mit der Vorgeschichte, mit dem Ermüdungsbruch und allem drum und dran. Genau, aber tendenziell ja wird das schon besser. Ich habe das ja auch gemerkt in der letzten Bundesliga-Saison, die ich so wirklich vollständig bestritten habe, dass ich da halt auch konkurrenzfähig war im Laufen. Klar, nach vorne fehlt es, aber wo ist der Maßstab, wenn die Leute vorne irgendwie 28 Minuten auf 10 laufen, ist halt brutal schnell und das wird auch alles immer schneller, aber ich denke, dass ich nicht ganz weit weg bin, und ich glaube, ganz gut oder relativ nah dran bin, diese vermeintliche Schwäche irgendwie doch auch in ein ganz gutes Niveau umzuwandeln.
Du hast es angesprochen, dein großes Ziel im vergangenen Jahr war natürlich die 73 WM. Wie lief die Vorbereitung für dich? Du hast ja kurz vorher noch den 73 Bahrain gemacht, bist da auch aufs Podium gekommen. War das so nochmal so ein Zeichen, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht, kurz vor dem Rennen?
Ja, das auf jeden Fall. Wenn man, also klar, in der Vorbereitung ist es irgendwie gar nicht so einfach, weil ich war ja mit Caro zusammen im Trainingslager, haben ja davor noch die Challenge Barcelona gemacht als so ein kleines Vorbereitungsrennen. Dann die 2,5 Wochen auf Lanzarote verbracht, wo das echtes Training mal richtig gut lief, nämlich nach Hause kommen. Dann hat mich irgendwie so ein kleiner Magen-Darm-Infekt so ein bisschen flachgelegt irgendwie. Und das zerrte dann doch ein bisschen irgendwie an den Kräften, so wenn man komplett leer ist, wenn der Körper irgendwie keine Energie hat, dann braucht man erstmal so ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Und umso überraschender oder umso besser ist eigentlich dann das Ergebnis in Bahrain einzustufen, auch weil das, glaube ich, so von den Werten her mit meine beste Mitteldistanz war. Weil die Werte auf dem Rad waren halt, ich glaube, ich bin noch nie so viel Watt gefahren, und halt unter 1,10 wieder gelaufen. Klar, ist wieder kursabhängig, aber trotzdem, da in Schlagweite zu sein zu dem Mattes zum Beispiel vorne oder gut, Vincent, da war an dem Tag Vincent Louis so ein bisschen in einer anderen Liga im Laufen, aber das wusste man ja, aber trotzdem hat man da jetzt auch nicht so viel verloren. Und das hat auf jeden Fall so die Richtung, den Weg bestätigt, dass man auf einem guten Weg ist Richtung 73 WM. Danach, klar, hat man so ein bisschen Zeit gebraucht nach der Reise von Bahrain nach Neuseeland, weil es ja dann einfach ganze Zeitumstellung, anderes Klima, ist doch irgendwie alles anders und der Körper braucht dann ein bisschen, sind da aber echt gut trotzdem mit zurechtgekommen und habe mich dann eigentlich ganz gut vorbereitet gefühlt eben für die 70.3 WM.
Ja, wie lief das Rennen dann für dich? Vielleicht kannst du einmal so ein kleines Race Recap geben.
Ja, also ich dadurch, dass, also die ersten 10 wurden ja aufgerufen, wenn man beim Schwimmsport direkt anfangen oder gleich ins Rennen reingehen. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich mich neben den Henry Schoeman stelle, der ja bekanntermaßen auch kein ganz so schlechter Schwimmer irgendwie ist. Und jetzt, er war ja auch in Bahrain am Start und dann wusste ich, okay, wenn ich mich irgendwie an dem halte oder ich wusste auch um meine Stärken schwimmen, wenn ich da irgendwie, habe ich einen ganz guten Anhaltspunkt, dann habe ich mich zu ihm gestellt. Irgendwie dann ja nicht so gut ins Rennen reingefunden, hat sich irgendwie alles ziemlich schwer angefühlt und ich habe dann irgendwie, als wir um die erste Boje geschwommen sind, man hatte irgendwie auch keine Orientierung, weil es ja doch relativ windig war, dadurch Wellen, die Sonne ging irgendwie auf, also war es mit der Orientierung auch ein bisschen schwer und dann habe ich mir halt nur während des Rennens gesagt, also während des Schwimmens, okay, egal in welcher Gruppe ich jetzt bin, das Rennen ist noch nicht vorbei, auch wenn ich in der dritten oder vierten Gruppe bin, weil ich wusste irgendwie, das hat sich so schlecht angefühlt oder so langsam und irgendwie musste ich ziemlich viel investieren. Weil dann war ich auch irgendwie an der Gruppe dran und bin wieder abgefahren, dachte, okay, dann ist es jetzt so, aber das Rennen dauert noch lang genug, wo du noch viel machen kannst. Und dann, als ich aus dem Wasser rausgekommen bin und dann gemerkt habe, krass, vorne waren einfach nur Leute extrem schnell und ich bin halt mitten im Pack drin, war es eigentlich, ja, war ich dann doch wieder irgendwie positiv gestimmt und dann ging es aufs Rad. Das war alles ziemlich chaotisch, weil einfach dieses Gefühl, also so mit den ganzen Wechseln und dieser ganzen Schnelligkeit so drumherum, das war eigentlich wie so eine olympische Distanz gefühlt, so von Anfang an Vollgas und dann habe ich irgendwie nicht so ganz den Anschluss gefunden, beziehungsweise gut, es war für mich auch die erste WM, es war das erste Rennen oder erste größere Rennen, Da fehlt mir wahrscheinlich in manchen Situationen noch so eine gewisse Kaltnäuzigkeit irgendwie auch mit einem Race Ranger und allem drum und dran. Da gab es halt viele Athleten, wo es am Anfang einfach egal ist, wie die Leuchten geblinkt haben und welches Licht da irgendwie aufkam. Das war denen egal. Und keine Ahnung, vielleicht, das war halt so mein Learning auch vor allem in dieser Situation, dass es am Anfang einfach da irgendwie mitfahren muss und nicht schon von Anfang an diesen Abstand halten muss, weil es macht keiner. Und das hat mich so ein bisschen dieses Rennen gekostet auch, weil ich irgendwie an den Tag nicht so diese Radstärke mitgebracht habe, die ich sonst eigentlich immer hatte. Auch dieses harte Anfahren, was ich eigentlich immer sehr gut beherrsche und was auch in Bahrain sehr gut geklappt hat und mit dem Wissen, was ich dort treten konnte. Und dann, wenn dann die Werte irgendwie nicht so stimmen und das Gefühl auch auf dem Rad nicht so gut ist, ja, ein bisschen schwierig. Dann war ich in der zweiten Gruppe, dann ist ja nicht viel passiert. Also, dass die vorne sind halt ihr Stiefel gefahren, wir sind unseren Stiefel gefahren und hatten auch mit dem Ruben Zipunke und Christian Hogenhaupt, glaube ich, zwei ganz, ganz, ganz gute Leute um uns herum, aber es hatte irgendwie nichts gebracht. Ja. Und dann habe ich mich halt irgendwie versucht, aufs Laufen zu konzentrieren. Mit dem Laufen bin ich an sich ganz zufrieden und dann am Ende Platz 11 war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich dann gesehen habe, was wäre möglich gewesen, wenn irgendwie auf dem Rad alles gestimmt hätte, was ich halt zweifelsohne irgendwie kann und was auch die Rennen gezeigt haben, dass ich da voll konkurrenzfähig bin, auch mit der Spitze.
Ja.
Aber dann mit ein paar Tagen Abstand bin ich doch sehr zufrieden. Ich meine, das war die erste WM-Teilnahme und dafür mit Platz 11 in so einem Feld. Also das wäre jetzt nicht so, dass man da irgendwie viel in Sand gesetzt hat. Und das ist halt irgendwie das Niveau, was es mittlerweile erreicht hat, wo du dir keine Fehler erlauben darfst, wo du, wenn du nicht bei 110% bist, wird es halt schwierig, da irgendwie mithalten zu können. Deswegen bin ich mit dem ganzen Ausgang vom Rennen dann doch sehr zufrieden. Ja.
Sehr schön. Ich glaube, dein Idealziel war ja auch eigentlich Top 10 und ich glaube, in dem Insta-Post, den du dann nach dem Rennen gemacht hast, hast du dann auch geschrieben, wie, ja, weil es nicht das irgendwie, was ich mir erhofft hatte und so, als wäre es irgendwie alles schlecht gelaufen, aber wie du sagst, ein 11. Platz bei der ersten 73 WM, das ist auf jeden Fall schon mal eine klasse Leistung.
Ja, genau, und dann halt auch mit dem ganzen Setting, das stimmt mir auch positiv, also weil ja nicht alles schlecht war im Rennen und auch an sich die Werte auch auf dem Rad zum Beispiel waren jetzt nicht völlig weit weg, also das ist dann halt, ich glaube, mit solchen Situationen, mit solchen Ausgängen muss man dann halt einfach mittlerweile auf dem Niveau erleben, dass halt man nicht immer irgendwie alles 100% gut laufen kann. Und selbst wenn es für 100% gut läuft, muss man ja immer noch hoffen, dass die anderen irgendwie schwächeln. Und das ist halt bei der Dichte an Athleten, die da irgendwie in Frage kommt für einen Podiumsplatz, ist natürlich dann brutal.
Ja, ich habe es auch schon öfter mal gesagt, ich glaube in anderen Formaten von uns auch, dass irgendwie die Mitteldistanz so die neue Kurzdistanz geworden ist. Also nicht nur durch die Athleten, die natürlich irgendwie hochkommen. Also wir haben gesehen, Jelle Gaines hat natürlich gewonnen. Also ein Hayden Wild ist mal jetzt auf der Mitteldistanz gestartet. Henry Schumann, Vincent Lewis, die natürlich jetzt irgendwie fest auf die Mitteldistanz wechseln. Hast du irgendwie auch das Gefühl, dass das irgendwie immer mehr so zur neuen Kurzdistanz wird oder immer schneller wird alles?
Ja, absolut. Allein, das zeigen allein auch die Teilnehmerfelder. Wenn man jetzt mal schaut, das ist halt, muss halt ich von Anfang an irgendwie anmelden, um da überhaupt reinzukommen. Also es hat so ein bisschen, gibt ein bisschen so dieses Gefühl von den Europacups, Weltcups, wo du dich frühzeitig anmelden musst und dann mit Wartelisten und Nachrückern und hier und da und jenes und kommst du noch drauf, kommst du nicht drauf. Das ist schon, diese ganze Entwicklung geht schon klar Richtung Kurzdistanz und auch die Leute, die hochkommen, auch wenn vielleicht nicht alle durchkommen, oder viele vielleicht das dann halt nicht schaffen, so ein Rennen zu 100% nach ihren Möglichkeiten zu absolvieren, trotzdem beeinflussen die ja irgendwie das Rennen. Und wenn dann eben 10 Leute aus der Kurzdistanz beim Schwimmen von Anfang an Gas geben, ja, dann beeinflussen die es ja trotzdem. Oder wenn die halt, wenn ein Hayden Wright irgendwie mit einer 31 da die ersten 10 Kilometer anläuft, das schafft ja doch irgendwie oder kreiert ja doch eine eigene Renndynamik. Und ich glaube, das geht schon alles sehr, sehr in die Richtung Kurzdistanz.
Hast du ihm das vorm Rennen abgenommen, dass er eine 1,5 laufen will?
Ja, ich meine, wenn du irgendwie eine 28 auf 10 laufen kannst, dann denke ich, ist man auch nicht so weit davon entfernt, eine 1,05 zu laufen. Klar, es ist halt sportlich und der Kurs war jetzt auch alles andere als einfach und die Bedingungen und alles drum und dran. Aber ich meine, ja, es war jetzt eine Ansage, was jetzt nicht völlig weit weggegriffen war. Und sonst würde das, glaube ich, auch nicht sagen. Und mal gucken, was noch so passiert, wenn er jetzt auch in der T100 startet, was dann dort so die Spielzeiten. Ich meine, ich habe es ja auch bei Vincent Lewis gesehen, er ist jetzt, glaube ich, in Bahrain eine 1.06, 1.07 gelaufen. Also das ist halt jetzt nicht völlig weit hergeholt, da irgendwie eine 1.05 laufen zu wollen, vor allem bei so einem Rennen, wo man dann wirklich pieken will, bei so einer WM, wenn dann das auch das ganze Setting drumherum stimmt mit der Ort, aus dem er, wo er geboren ist, aus dem er kommt, alles drum und dran, dann glaube ich, kann sowas auch schnell fallen, auch in Zukunft irgendwie.
War das erste Mal für dich, dass du in Neuseeland warst?
Ja, war zum ersten Mal.
Dann musste wahrscheinlich auch noch ordentlich Urlaub gemacht werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben danach, ich meine, vor dem Rennen ist es immer so ein bisschen das in Anführungsstrichen so traurige, so vor dem Rennen, man ist dann irgendwann an den coolsten Orten der Welt irgendwie, aber so richtig was mitbekommen tut man dann doch nicht, wenn man einfach so auf das Rennen fokussiert ist. Und umso cool, dass dann meine Freundin auch mit runtergekommen ist, kurz vor dem Rennen, und dass wir danach noch 2,5 Wochen so ein bisschen durchs Land gereist sind. Meine Eltern waren ja auch mit unten. Also war schon ein ganz gutes Setting und lässt sich auf jeden Fall aushalten da unten.
Sehr schön. Was habt ihr dann so gemacht? Irgendwie Kajaktouren oder Wandern oder sowas schon auf dem Programm?
Ja, alles möglich. Also wir haben so viel versucht mitzunehmen, wie es nur ging. Klar, die ganzen Städte angeschaut, dann mit dem Auto rumgefahren, die ganzen Nationalparks, Natur angeschaut, Wanderung gemacht. Ja, also das, was man irgendwie mitnehmen konnte, mitgenommen.
Sehr schön. Wir haben am Anfang schon ein bisschen über dein Studium gesprochen. Du hast ja jetzt auch noch einen Master angefangen. Weißt du schon, ob der auch zu Ende gebracht wird?
Ja, stand jetzt ein bisschen schwierig. Ich hatte mich jetzt eingeschrieben, aber ich war ja dann auch den ganzen Herbst irgendwie nur unterwegs, und ich mache es ja auch oder bin ja noch an der Präsenzuni eingeschrieben. Deswegen wird es halt immer schwieriger, je mehr Raum irgendwie der Sport einnimmt, wie viel Zeit der Sport irgendwie abverlangt, desto weniger kann man natürlich nach links und rechts schauen. Zusätzlich bin ich ja noch als Werkstudent tätig, was auch nochmal so um die 15 Stunden die Woche einnimmt. Und ja, also Stand jetzt ist es erstmal auf Eis gelegt. Ich hätte schon irgendwie Lust, das zu machen, aber in dem Setting, in dem Rahmen, irgendwie mit einer Präsenzuni, ist es halt einfach mit dem Leistungssport dann nicht kombinierbar. Hab das jetzt auch schnell gemerkt, bin auch aus 2 Veranstaltungen direkt wieder rausgeflogen, weil ich nicht da war. Weil es halt doch, also im Bachelorstudium ging das irgendwie alles noch so ein bisschen, dann konnte man noch ein bisschen aufgrund der Anzahl der Kommilitonen, Kommilitoninnen, konnte man das so ein bisschen so mitschwimmen, aber jetzt im Master, wenn dann irgendwie da nur so 30 Leute da mitmachen, dann, ja, dann gibt es da nicht mehr so viele Ausreden. Deswegen, ja, gerade ein bisschen das Projekt Master auf Eis gelegt.
Sehr schön. Wenn du nicht so viel Triathlon machen würdest, was wäre dein Beruf? Weil ich meine, Willi Hirsch wäre auch, glaube ich, ein geiler Name für einen Schlagersänger.
Ja, aber singen ist nicht so meine Stärke. Musikalisch, das geht. Hatte als Kind so Klavierunterricht und habe das irgendwie so ein paar Sachen mitgenommen. Das könnte ich vielleicht abdecken, aber ja gut, ohne Sport ist jetzt schwierig, weil gerade finde ich auch diesen Gedanken ganz cool, irgendwie mal selber so ein Team zu managen oder da irgendwie so eine Funktion als Berater, als Manager etc. irgendwie einzusteigen, dadurch auch eben mit dem BWL-Background, den ich durchs Studium habe. Finde ich irgendwie sehr interessant, das ganze Management-Marketing-Thema. Das wäre so, glaube ich, die Richtung, die mich sehr interessiert.
Ja, dann schauen wir mal auf das kommende Jahr, beziehungsweise auf dieses Jahr. Wir sind ja schon drin. Der erste Monat ist schon wieder rum, sehe ich gerade.
Ja, verrückt, Zeit fliegt.
Ja, aber wirklich. Dein Saisonziel ist ja dann mit Sicherheit die Ironman WM in Nizza. Ist es eine
Genau.
Strecke, die dir liegt?
Prinzipiell glaube ich, ist es jetzt so ein unrhythmischer Kurs auch auf dem Rad. Ist auf jeden Fall, damit kann ich umgehen. Auch, dass es halt eben, es ist ja nicht so, dass es sehr unrhythmisch ist, sondern man hat ja eine Steigung oder zwei Steigungen drin, zwei Anstiege. Ich glaube, das kann ich. Klar, gibt es halt Athleten, denen das irgendwie besser liegt, die halt leichter sind. Keine Frage, aber ich glaube jetzt, es ist nicht so, dass ich mich damit schwer tue. Wir werden uns das Ganze auch nochmal anschauen. Als Vorbereitung auf Nizza, genau, aber das ist schon so das erste Saisonhighlight. Ja.
Ja, und welche Rennen planst du bis dahin? Ist schon was in Aussicht?
Ja, also wir werden uns auf die Pro Series fokussieren, einfach dadurch, dass es halt mit den beiden WM-Qualis, die ich jetzt schon habe, mit Marbella und Nizza, macht es halt nur Sinn. Und dadurch, dass auch der Switch irgendwie auf die Langdistanz dann doch ganz gut geklappt hat. Genau, und dann steht jetzt im April Texas an. Das ist das erste Pro Series Rennen, was ich mitnehmen werde. Ist halt ein bisschen sportlich jetzt irgendwie vom Termin, weil es dann doch nicht so viel Zeit ist. Aber wir wissen halt, dass es im September funktionieren muss. Das gibt einem so ein bisschen die Ruhe, und dann nehmen wir halt das Rennen mit. Und dann noch Frankfurt ist noch geplant wieder. Habe ich auch noch nach dem letzten Jahr so eine kleine Rechnung mit offen, beziehungsweise ab Kilometer 33 fangen wir dann nochmal an zu verhandeln. Ich und das Rennen. Oder Sven und ich. Und dann mache ich noch Aix-en-Provence. auch noch Teil der Pro Series und dann schauen wir, wie es so reinpasst, wie die Rennen irgendwie, wie die noch nicht in Zell am See, habe ich noch irgendwie so im Hinterkopf. Das ist auch so ein Bucketlist-Race, was ich unbedingt machen will, was aber die letzten Jahre irgendwie nicht reingepasst hat oder ich dann zum Termin krank geworden bin, irgendwie ist da immer was dazwischen gekommen, deswegen habe ich das noch so auf der Liste und dann schaue ich einfach, was links und rechts noch so, was man noch mitnehmen kann, aber ich meine, mit den 5 Rennen von der Pro Series ist man schon mal ganz gut aufgestellt und dann muss man einfach schauen, was noch drin ist.
Siehst du dich denn mittlerweile dann eher auf der Langdistanz als auf der Mitteldistanz?
Momentan noch nicht ganz, also jetzt versuchen wir noch so diesen Switch, aber ich glaube, die Pro Series gibt es ja auch her oder erlaubt es ja auch, dass man sich noch nicht so krass festlegen muss, weil man eben auch die 2,73 Distanzen mit einbringen kann in das Ranking. Und deshalb, ja, Stand jetzt, also finde ich, beide Distanzen haben irgendwie was und ich mache auch noch total gerne die 73 Distanz. Mein Gott, es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich finde jetzt Langdistanz noch mit 2 Langdistanzen. Aber klar, irgendwie langfristig ist der Schritt schon oder ist der Blick schon auf die Langdistanzen gerichtet.
Aber so einer T100 Wildcard würdest du wahrscheinlich auch nicht nein sagen.
Nee, ich glaube auch, dass das Format mir, glaube ich, auch liegen könnte mit den Stärken, Schwächen, also schnelles Schwimmen, hartes Radfahren. Ja. Dann halt vielleicht kommst du mir da entgegen, nicht ganz so langes Laufen, dafür halt also intensiver, was ich ja auch irgendwie aus den Kurzdistanzzeiten mitbringe. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative oder eine Sache, wo ich jetzt nicht nein sagen würde. Aber jetzt mit dieser Pro Series bin ich auch völlig fein mit, auch eben durch die beiden WM-Qualis, die ich jetzt schon in der Tasche habe.
Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit, Willi. Alles Gute für die Saison. Gute Vorbereitung für Texas und danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung und bis vielleicht zum nächsten Mal.
Jawohl. Von mir dann einmal ein vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Tschüss.